Bilder. Bilder durften wir gerade sehen und uns von ihnen verwirren lassen. Und es ist interessant, dass die Bibel ist auch voller Bilder. Und damit meine ich natürlich nicht jetzt die Kinderbibeln, die wirklich gedruckte Bilder in sich haben, sondern die Bibel ist voller sprachlicher Bilder. Bekanntesten sind wohl die Gleichnisse, aber es gibt auch viele Vergleiche und Metaphern. Und heute würde ich mit euch gerne ein bisschen nachdenken und das gerne auch interaktiv tun, über Metaphern, über Bilder, über Gemeinde nachdenken. Denn in der Bibel gibt es unzählige Bilder über die Gemeinde. Ein kleines Wort vorweg. Natürlich sind alle diese Bilder richtig, die die Bibel benutzt, aber sie drücken alle etwas Unterschiedliches aus. Bilder haben ein Problem, das haben wir bei den optischen Täuschungen gesehen. Bilder sind immer etwas unscharf, denn Bilder nehmen ja unsere Realität, unsere Vorerfahrungen auf. Wir ordnen das da irgendwie ein und jeder interpretiert das vielleicht ein bisschen anders manchmal. Das ist auch die größte Stärke von Bildern gleichzeitig, weil sie docken an unserer Lebenserfahrung an. Sie lösen Gefühle aus, sie schaffen Verbindungen, die wir schon in uns tragen. Also Bilder sind unscharf, weil sie an unserer Lebensrealität andocken und das macht sie auch so stark. Ein Beispiel, das im christlichen Raum sehr bekannt ist, man nennt Gott oft Vater, das ist natürlich ein sprachliches Bild, aber wir alle hatten ja unterschiedliche Väter. Wir alle haben ein bisschen ein unterschiedliches Idealbild von einem Vater. Deswegen werden wir alle etwas Unterschiedliches spüren, etwas Unterschiedliches meinen, wenn wir diesen selben Begriff benutzen. Aber gleichzeitig ist dieses Bild sehr stark, weil es Gefühle verbindet, weil es ein ganz großes Konstrukt dahinter hat und nicht erklären muss, was es meint, weil man es sofort aufnimmt. Also lasst uns mal ein paar Gemeindemetaphern reinschauen. Ich werde sie ganz kurz vorstellen und dann werde ich euch fragen, welche Werte oder welche Eigenschaften ihr mit dieser Metapher, mit diesem Bild verbindet. Und wir gehen so ein bisschen durch die Geschichte durch. Ein paar Jahre nach der Gründung des Christentums wurde das Christentum schon Staatsreligion in Rom und löste den Tempeldienst ab. Und so ist es wenig verwunderlich, dass für viele Jahrhunderte der Tempel eins der vorrangigen Metaphern, das ist ja eine biblische Metapher, für Gemeinde ist, was diese Gruppe hier darstellt. Hier sehen wir ein Bild von der größten katholischen Kirche in den USA, glaube ich. Und wir sehen, dass heute noch in katholischer Architektur ja der Tempel vorherrschend ist. Aber auch uns ist er nicht fremd. Manchmal bezeichnet man den Tisch, der vorne in einer Gemeinde steht, noch als Altar. Im Englischen, auch beim Adventisten heißt der Gottesdienstraum, nennt man Sanctuary, also Heiligtum. Genau, und wir haben Rituale und Sachen, die mit Tempel zu tun haben. Und jetzt ist meine Frage an euch, wenn ihr euch als Gemeinde sagen würdet, unser Bild, unser Verständnis, was Gemeinde ist, das ist der Tempel. Wie sieht dann die Gemeinde aus? Was für Eigenschaften wären vertreten? Was für Werte wären hier spürbar in Bensheim? Eine Gemeinde, die sagt, Gemeinde, das ist Tempel Gottes. Und das ist eine echte Frage, dürft wirklich gerne antworten. Ja, der Leib ist ein Tempel Gottes, sehr gut. Aber was für Eigenschaften kommen denn da mit, wenn wir sagen, das ist ja auch ein sprachliches Bild, unser Leib ist ein Tempel Gottes? Heiligkeit ist ein Wert in so einer Gemeinde. Herrlichkeit.
Vergebung wird zugesprochen.
Ja.
Identitätsbildung.
Sündenvergebung, andächtige Stille, Musikalität, Hilfe, Gottes Gegenwart. Dankeschön. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Ehrfurcht, Anbetung, Andächtigkeit oder auch genannt, Pracht vielleicht und Heiligkeit wurde genannt. Dankeschön. Das war so ein Metapher, ein Bild, das jahrelang vorherrschend war für die gesamte Christenheit. Das nächste Bild, dem sind wir historisch jedenfalls ganz nah. Sehen wir ein paar Leute einer Gemeinschaft, die sich dieses Bild sogar in den Namen gegeben hat, die Heilsarmee. Armee war ein vorherrschendes Bild für Gemeinde und das finden wir auch in der Bibel. Wir lesen über die Waffenrüstung Gottes. Jesus, der Krieger, ist in der Offenbarung auf dem weißen Pferd. Armee. Die Heilsarmee, wir sehen sie hier, trägt Uniform, nennt ihre ihre vorstehenden auch Offiziere und andere militärische Ränge. Und ja, das war uns auch nicht fern. Zum Beispiel Buchevangelisation hat man lange Zeit als Feldzüge bezeichnet. Die großen Evangelisationen von Billy Graham waren Crusades, also Kreuzzüge. Im Evangelikalen spricht man heute noch viel über Spiritual Warfare, also der spirituelle Kampf. Ellen Whites meist bekanntestes Buch ist Der große Kampf, eine Kriegsmetapher. Dieselbe Sache hätte man auch anders mit einer anderen Metapher ausdrücken können, aber ihrer Zeit lag es sehr nahe, einen Krieg da reinzusetzen. Wir haben gerade ein Lied gesungen, ein ganz traditionelles adventistisches Lied. Und ich glaube, wir haben es alle gefühlt, es ist ein Marsch. Also eine Musikart, die man eher aus dem Militär kommt. Man hätte ja auch gut so kleine Trommeln haben können und wir hätten hier alle durchmarschieren können. Und in USA gibt es auch ein Kinderlied, das ich mal kennenlernen durfte. I'm a soldier in the army of the Lord. Yes, sir. Ich bin ein Soldat in der Armee des Herrn. Wenn wir uns als Gemeinde jetzt setzen würden, ja, Armee, das ist unser Bild für Gemeinde, die biblische Metapher, die wir uns wählen. Was für Werte, was für Eigenschaften hat so eine Gemeinde? Was spürt man, wenn man reinkommt?
Disziplin.
Disziplin, ein wichtiger Wert. Ja.
Ordnung,
klares Ziel. Mission, ja stimmt, der Begriff Mission ist ja auch ein militärischer, strategischer Begriff. Gehorsam. Ist wichtig. Der Gemeindeleiter freut sich. Aufopferungsbereitschaft. Dankeschön.
Verlässlichkeit.
Vision. Ja, ein Ziel, Vision haben wir. Identität. Strategie, ja. Missionsstrategie. Gehorsam wurde auch gesagt wieder. Dankeschön. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Standhaftigkeit, Leitung oder klare Hierarchien, Stolz vielleicht auch, Ordnung und auch Treue und Kameradschaftlichkeit. Das wären Werte, die so eine Gemeinde vertritt. Das nächste Bild ist das, würde ich sagen, aktuellste, was aktuell sehr vorherrschend ist. Es ist das Bild des Business. Das ist, glaube ich, die Willow Creek Church. Und die funktionieren aus solchen Modellen und jeder Theologiestudent der letzten Jahre wird viel damit zu tun haben. Es fallen Worte wie Gemeindeanalyse, Zielgruppenanalyse und Zielgruppenorientiertheit, Wachstum, Taufzahlen werden analysiert und allgemein geht es viel um Methoden und Tools. Und auf den ersten Blick wirkt das doch ein bisschen unbiblisch, aber nein, Jesus spricht davon, dass wir Frucht bringen sollen. Es geht in vielen Gleichnissen darum, im Weinberg zu arbeiten. Es werden Talente verteilt, die multipliziert werden sollen. Es geht um Verwalter. Die guten Reben werden erhalten und gepflegt. Die schlechten Reben werden abgeschnitten. Also Business, Ökonomie findet Einzug oder ist ein Bild für Gemeinde. Welche Werte, welche Eigenschaften hättet ihr, wenn ihr das als euer Hauptbild setzen würdet? Einigkeit, sagst du? Eins sein. Dankeschön. Persönlichkeitsentwicklung. Vielleicht Entwicklung im Allgemeinen ist so ein Wort, aber Persönlichkeit ist nämlich sehr gut. Coaching. Wachstum ist wichtig. Wachstum ist ein Wert. Wahrheit. Beziehung. Wirksamkeit. Ja, das ist ganz wichtig. Ich habe mir nur aufgeschrieben Qualität oder Qualitätsmanagement. Reflexion ist ganz wichtig. Eine Vision. Wofür gibt es denn so Zielorientiertheit und Zielgruppenorientiertheit? Auch Leiterschaft finden wir in solchen Gemeinden. Das ist ganz, ganz wichtig. Leadership oder Management, Wachstum, Einfluss. Genau. Wir sehen also, welche Bilder man sich wählt, ist wichtig, denn Bilder scheinen Werte zu schaffen und Werte führen dann in Verhalten, führen zu einer gewissen Atmosphäre. Es gibt noch ganz viele andere Bilder, in der Gemeinde, in der Bibel zum Beispiel Gemeinde als Leib Christi, als lebendiger Leib, als Gebäude mit lebendigen Steinen, Salz und Licht, Gemeinde als Volk Gottes, Gemeinde als Herde und Jesus als Hirte und so weiter und so fort, könnte man sich über viele noch unterhalten. Diese Bilder sind alle richtig. Natürlich können sie auch pervertieren. Vor allem, wenn sie zu extrem genommen werden oder so am Ziel vorbeischießen, wenn man das Bild ganz wörtlich nimmt und die Sache dahinter vergisst und alles versucht, diesem Bild unterzuordnen. Aber wir merken, es gibt diese Bilder. Und es wäre sicherlich auch spannend, weitere Überlegungen anzustellen für meinen Bündnisheim. Man könnte auch Frage stellen, was ist denn in der Armeegemeinde ein Tabu? Oder welches Verhalten wird in einer Tempelgemeinde belohnt? Wer ist in so einer Business-Gemeinde drin und wer ist draußen? Wer gehört dazu und wer nicht? Und so weiter und so fort. Und man könnte sich sicher als Gemeinde auch mal selbst überlegen, welches Bild ist denn bei uns vorherrschend? Und welches hätten wir denn vielleicht gerne als vorherrschendes Bild? Welche Werte sind uns denn wichtig? Das dürft ihr gerne an einer anderen Stelle mal tun. Ich möchte mit euch heute über ein anderes Bild nachdenken, das die Bibel liefert, über das, was ihr hier seid, was Gemeinde ist. Und mir war es wichtig, so anzufangen, um wirklich zu merken, ja, die Bilder, die wir uns wählen, die machen etwas. Das ist vielleicht ganz nett, aber sie machen wirklich einen Unterschied, denn sie schaffen Werte. Lasst uns dazu aufschlagen, Matthäus 12, die Verse 46 bis 50. Matthäus Kapitel 12, die Verse 46 bis 50. Als er noch zu dem Volk redete, siehe, da stand seine Mutter und seine Brüder draußen, und die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihnen, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm ansagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe, da ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Jesus benutzt hier das Bild der Familie. Gott ist der Vater und wir oder die Anwesenden dürfen Geschwister, sogar Mutter Jesu sein. Hier sehen wir schon, Bilder kann man vielleicht nicht ganz bis zum Ende ausdeuten, was bedeutet es, Mutter Jesu zu sein. Aber genau, Gott ist Vater und wir dürfen Geschwister oder Mutter sein. Und das ist ein ganz nettes Bild. Es wirkt so ganz harmonisch, wenn wir die Geschichte hier lesen. Ja, das ist ein Bild, das uns bekannt ist und das kommt ja auch öfter vor. Wir nennen uns ja untereinander Geschwister, Bruder oder Schwester in der Gemeinde. Ja, ein nettes Bild. Gemeinde ist Familie, jeder ist willkommen. Das kennen wir ja schon. Das kennen wir, das Bild. Aber ich muss sagen, oftmals kennen wir das halt so als Bild, ist aber vielleicht doch eher eine abgedroschene Floskel, oder? Also, Wir reden von Gemeinde als Familie, aber was bedeutet das dann im Endeffekt wirklich? Ich kenne da sogar die Situation, dass man über Schwester so und so oder über Bruder so und so spricht und man benutzt das Wort Bruder oder Schwester gerade, um eine Distanz auszudrücken, um so ein bisschen von dieser ganz persönlichen, ganz nahen Ebene wegzukommen. Und ich muss sagen, in der Welt wird dieses Bild ja auch ganz oft benutzt. Ich weiß nicht, wie das bei eurem Arbeitsplatz ist, aber ich habe schon mal bei einem Arbeitsplatz gearbeitet, da hat die Firma sich als Familie bezeichnet. Aber wirklich familiär war das nicht, das war halt eine Arbeit. Oder auch bei IKEA habe ich die IKEA Family Card, die Familienkarte. Ich krieg da ganz nette Rabatte, aber wirklich familiär geht's da nicht zu. Also Familie sein, das Bild der Familie, das kennen wir, das ist ganz nett. Das ist vielleicht ein bisschen langweilig und wahrscheinlich eher auch irrelevant heutzutage. Und so liest man diese Geschichte und sie ist ganz nett. Aber wenn man sie eigentlich mal genau anguckt, dann ist das eigentlich eine sehr skandalöse, eine ganz unverschämte Geschichte, die hier passiert. Und man tut ihr Unrecht, wenn man einfach so drüber liest, ach ja, nett, wir sind Familie Gottes. Denn wie Jesus hier mit seiner Verwandtschaft umgeht, das ist ja schon komisch. Und selbst ich in meiner individualistischen Kultur spüre das. Wenn jetzt jemand von euch sagen würde, hey, schon, deine Mutter steht da hinten und will mit dir reden, dann würde ich wahrscheinlich meine Predigt jetzt nicht unterbrechen. Aber wenn ich dann sagen würde, wer ist meine Mutter? Ich kenne diese Frau nicht quasi. Das fände sie, glaube ich, nicht so nett. Aber besonders in der Kultur, in der Jesus hier spricht, in einer kollektivistischen Kultur, muss das ja noch ganz anders wiegen. Im Libanon habe ich viele Leute kennengelernt, viele junge Leute. Und was sie alle gemeinsam hatten, sie lebten alle zu Hause, auch ältere Leute. Denn man zieht nur von zu Hause aus, wenn man heiratet, wenn man selber heiratet und eine Familie gründet. Also auch 40-Jährige, die nicht verheiratet sind, die wohnen bei ihren Eltern. Das ist ganz selbstverständlich. Und das Interessante ist so, der westliche Einfluss auf den Libanon führt die Jugend eigentlich eher dazu, sie würden gerne ausziehen. Eigentlich hätten sie gerne ihre eigene Wohnung, so ihr eigenes Leben, aber sie könnten es nie. Und wenn ich mal so provokant gefragt habe, hey, warum machst du es denn nicht einfach? Ja, weil die Eltern das nicht verstehen würden. Es wäre so verletzend. Es würde nonverbal quasi sagen, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben, ich trenne mich komplett von euch, dass sie es nicht können, auch wenn sie es wollen. Weil Familie so wichtig ist und dieser Familienzusammengehalt so wichtig ist. Deine Fußnote, es gibt eine Ausnahme, das ist Bildung. Wenn man zum Beispiel in die Stadt zieht, zur Uni, dann darf man auch früher ausziehen. Aber wenn man mit dem Studium fertig ist und noch niemand gefunden hat, dann zieht man auch zu Hause wieder ein. Jesus kommt aus einer antiken jüdischen Kultur. Und ich glaube, die ist noch mal dreimal stärker in dieser Form als die libanesische. Und ich muss ja auch sagen, wenn ich mal in die 10 Gebote reingucke, dann wirkt das hier auch komisch, was Jesus macht. Vater und Mutter ehren, das wirkt nicht so. Ich glaube, Jesus hätte in seiner Kultur doch eigentlich ganz gut hier handeln können. Er hätte doch sagen können, Entschuldigung, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, meine Familie will mich sprechen, meine Mutter. Ihr wisst, dass das wichtig ist. Und dann hätte er so eine Predigt machen können darüber, ja, so wie ihr eure Eltern ehrt, so ehrt doch auch Gott oder diese und diese Werte drücke ich mit meinem Verhalten aus. Das hätte doch super gepasst. Aber so hat er nicht gehandelt. Heute, wenn wir diese Geschichte lesen, dann ist das ganz nett. Eine schöne Geschichte. Ja, wir sind jetzt Familie Gottes. Aber ich glaube, damals, wenn man diese Geschichte gehört hat oder wenn man selber dort war, muss man recht schockiert gewesen sein. Oder stell ich mir die Frage, warum macht Jesus das hier so extrem? Warum provoziert er hier? Hat er Probleme mit seiner Familie? Nein, das können wir, glaube ich, ausschließen, denn an anderen Stellen lesen wir von seinem Verhältnis mit seiner Mutter. Also warum reagiert er hier so extrem, so skandalös? Ich glaube, das tut er, weil er ausdrücken will, wie besonders, wie wichtig das jetzt ist, was er sagt. Denn dieser Schock untermalt, dass eben die Reaktion auf diese Geschichte und auf dieses Bild nicht ist, ach ja, nett, wir sind eine Familie, sondern krass, wir sind eine Familie mit Gott. Jesus hebt hier dieses Bild der weltlichen Familie auf ein geistliches Bild und sagt, oder diese Extremheit sagt uns, wow, das ist was ganz, ganz Besonderes. Das ist nicht, ach nett, das ist ein Privileg. Ich weiß nicht, ob du das spürst, wenn du an Gemeinde denkst oder ob du Gemeinde so erlebst. Vielleicht ist man manchmal sogar enttäuscht von dieser Gruppe oder sie fühlt sich eher wie eine Last an. Vielleicht hast du das aber ja auch schon mal erlebt, dass du an manchen schweren Tagen von dieser Familie hier getragen wurdest und dir das bewusst wurde. An meinem ersten Arbeitstag hier im Bezirk war ich drüben im Hope Center, weil dort ein Danke-Dinner für alle Leute, die so dort mitwirken, war. Und es gab Snacks, es gab Getränke, es gab nette Gespräche und für mich war dieser Tag ja ganz nett. Es war ein netter Tag, ein netter Ort, sieht ja auch schön aus da drüben. Doch an einem Programmpunkt dieses Tages hat ein Mann seine Geschichte erzählt und ich werde sie hier nicht breitreten, ich glaube, ihr habt sie auch öfter gehört, seine Geschichte über Alkoholismus und wie er an diesen Ort kam, wie reingestolpert ist und dieser Ort anders war, wo er aufgenommen war, wo er so sein durfte, wie er ist, wo er sogar mitwirken durfte in seiner Geschichte. Und er sagte am Ende einen Satz, der mich nachdenklich gemacht hat. Er sagte, das ist was ganz Besonderes, was ihr habt. Das ist nicht selbstverständlich. Für mich war dieser Ort, dieser Tag ganz nett. Und ich meine, so wie positiv, es war ja ganz nett. Aber für ihn oder er hat erkannt, dass das ein Privileg, ein Geschenk ist, etwas nicht Selbstverständliches. Ich hoffe, dass wir Gemeinde so sehen können, dass wir Gemeinde so sehen dürfen und dass wir das auch so sehen dürfen, dass es etwas Besonderes ist. Dass es nicht ganz nett ist, dass wir Teil von Gottes Familie sein dürfen, sondern dass es ein Privileg ist, ein Geschenk. Und Jesus lädt auch dich ein, wirklich bewusster Teil seiner Familie zu sein. Und er zwingt niemand dazu. Und man könnte über diesen Text noch viel weiteres sagen. Im Kontext geht es um einen Streit mit den Pharisäern und um Reich Gottes Gleichnisse, in denen es eigentlich ganz oft um die Frage geht, wer gehört dazu und wer nicht. Und die Antwort ist quasi am Ende immer die Person, die sich darauf einlässt, die wirklich dabei sein will, die dieses Privileg erkennt, dieses Geschenk erkennt und sagt, ja, da will ich mitmachen. Ich möchte euch einladen zu einer Übung. Eine Übung über dieses Bild, über dieses krasse Geschenk. Ihr habt alle schon so Zettelchen, so Karteikärtchen auf den Plätzen verteilt bekommen. Vielleicht habt ihr Stifte dabei. Wenn nicht, wird gleich Jasmin aufstehen und Stifte verteilen. Ihr dürft euch dann einmal melden, dann weiß sie, an wen sie Stifte geben muss. Und ich möchte euch bitten, einfach mal 4-5 Minuten drüber nachzudenken. Wenn ihr an Familie denkt, was für eine Eigenschaft wird euch da ganz besonders wichtig? Welcher Wert wird euch da wichtig? Und wenn ihr das dann habt, dann dürft ihr das auf die eine Seite der Karte schreiben. Also wenn ihr an Familie denkt, welcher Wert, welche Eigenschaft wird euch da wichtig? Vielleicht fallen euch auch zwei ein, ihr könnt euch nicht entscheiden, dann nehmt einfach den ersten, der in euren Kopf gekommen ist. Und wenn ihr das gemacht habt, würde ich euch bitten, eure Karte umzudrehen und auf die andere Seite eine Aktion zu schreiben, eine Tätigkeit, die aus diesem Wert entspringt. Am besten etwas ganz Praktisches, das ihr heute, das ihr in der nächsten Woche tun könnt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, ich hatte mir mal aufgeschrieben, Gemeinschaft. Denn Gemeinschaft zu haben, ist in einer Familie ganz wichtig für mich. Und auf die andere Seite hatte ich dann aufgeschrieben, einen guten Freund, ich sage den Namen jetzt nicht, anrufen. Und dann habe ich die Person angerufen, weil Gemeinschaft war der Wert und was daraus entspringt ist, mal wieder mit dieser Person zu reden. Dafür möchte ich euch jetzt ein paar Minütchen Zeit geben, euch darüber Gedanken zu machen. Eine Eigenschaft und eine Tat, die aus dieser Familieneigenschaft entspringt. Ich sehe, das Schreiben kommt langsam zu einem Ende. Wenn ihr noch nicht fertig seid, dürft ihr das gerne noch weitermachen. Ich weiß ja nicht, welche Eigenschaften ihr euch aufgeschrieben habt, welche Werte und welche Aktionen daraus folgen. Ich muss sagen, ich fühle mich hier in Bensheim wohl. Ich spüre schon viele der Werte, die ihr habt. Ich finde es aber trotzdem schön, oder wie schön wäre es, wenn die Werte, die wir alle aufgeschrieben haben, wenn die wirklich spürbar wären. Wenn wir die leben als Gemeinde. Wenn man reinkommt und merkt, wow, das hier ist im positiven Sinne wirklich eine Familie Gottes. Ich möchte herausfordern, das wirklich zu tun, was ihr da aufgeschrieben habt. Ich weiß, das kann manchmal ausgehen. Ich werde es auch nicht kontrollieren. Kann ich ja sowieso nicht. Aber das ist, glaube ich, schon ein kleiner Schritt, das zu tun, was einem wichtig ist. Denn wenn ein Wert mir wichtig ist und ich ihn dann auch auslebe, was gibt es Besseres? Und so können wir das hoffentlich ein bisschen mehr spüren, ein bisschen mehr schmecken, dass Gemeinde als Familie nicht nur einfach nett ist, sondern ein Geschenk Gottes, ein Privileg, das wir haben dürfen und pflegen dürfen und das wir teilen dürfen. Und das wünsche ich uns. Amen. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du uns in deine Familie adoptiert hast, dass wir ja deine Söhne und Töchter heißen dürfen und dass wir Geschwister sind. Bitte lass uns doch immer wieder erkennen, dass das ein Privileg ist. Es ist schön, Teil deiner Familie zu sein, aber lass uns auch als deine Familie diese Zeit, diesen Rahmen gemeinsam gestalten in deinem Sinn und gib du uns Kraft dabei. Du siehst, was die Leute auf ihre Kärtchen geschrieben haben. Bitte unterstütze sie doch, gib ihnen Mut, dass sie sich vorgenommen haben, dass das auch gelingt und dass das ein Segen für sie und für andere ist. Das möchte ich in deinem Namen beten. Amen.